Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Nachgang zu unserem Podcast mit Herrn Pfarrer Schießler möchten wir uns noch recht herzlich für die zahlreichen Zuschriften bedanken. Es ist ja so, dass wir auf unsere Podcasts ja immer auch Feedback von euch bekommen. Das ist mal mehr, mal weniger. Die Folge mit Pfarrer Schießler war allerdings so erfolgreich, dass wir uns ja gar nicht mehr erwehren konnten von einer Flut an E-Mails und Nachrichten. Besonders bedanken möchten wir uns bei der lieben Katharina. Die hat diesen Podcast dreimal angehört und sie hat uns geschrieben, sie hat ihn auch auf ihrem Fahrtweg zur Arbeit in der Bahn gehört und wurde dann von den anderen Reisenden ein bisschen schief angeschaut, weil sie mehrmals laut loslachen mussten. Liebe Katharina, recht herzlichen Dank. Du gehörst ja zu unseren treuesten Fans, die wir haben. Wir zählen auf dich und wir hoffen, dass wir dich auch in Zukunft, wenn wir nicht ganz so ernste Themen haben, mit unseren Podcasts dann auch amüsieren. Hat uns sehr gefreut. Recht herzlichen Dank an euch alle.
München mit Ö, der Podcast aus dem Münchner Rathaus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Rathaus-Podcast München mit Ö. Wir haben heute den Dr. Michael Stör bei uns zu Gast, der Münchner Spitzenkandidat für die Europawahl. Würdest du dich kurz vorstellen, bitte, Michael?
Mein Name wurde genannt. Ich bin 59 Jahre alt, der Vater dreier junger Erwachsener. Ich wohne in München in der Messestadt Riem in einem Genossenschaftshaus der Vogeno, einem ökologisch-sozialen Projekt. Bin dort selbst in meinem Haushalt seit über 20 Jahren zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgt, was auch beruflich mein Thema ist. Also ich bin Physiker, arbeite seit 37 Jahren auf europäischer Ebene in Forschung, Entwicklung und Beratung und seit 32 Jahren davon im Bereich erneuerbare Energien. In der ÖDP bin ich der Vorsitzende der Bundesprogrammkommission. Das heißt, ich war federführend verantwortlich für das Europawahlprogramm, habe auch nennenswerte Teile davon selbst geschrieben und kandidiere jetzt auf Listenplatz 2 für das Europaparlament bei der Wahl am 9. Juni.
Ja, vielleicht magst du noch mal beruflich darauf eingehen, was du machst. Das ist ja doch ein Themenfeld mit erneuerbaren Energien, wo wir dringend handlungsfähig werden müssen als Kommune, als Staat, als Europa, um einerseits unabhängig zu werden von Energieimporten aus Drittstaaten und andererseits natürlich dem Klimawandel Rechnung tragen wollen.
Ja, ich spanne vielleicht mal den Bogen. Also angefangen habe ich mit Projekten in Afrika zur Elektrifizierung mit Photovoltaik, vor allen Dingen bei der Trinkwasserversorgung. Ich hatte da Controlling-Aufgaben im Programm Regional Solaire, einem großen Förderprogramm der Europäischen Kommission für Trinkwasserpumpen und medizinische Stationen in der Sahelzone. Ich war auch in einem Forschungsprojekt dort eingebunden, bei dem diese Photovoltaiksysteme überwacht wurden. Also wurden Messdaten erhoben, um zu sehen, ob die richtig dimensioniert worden sind. Aus dieser Zeit habe ich mitgenommen, dass es seit jetzt über 30 Jahren etwa 2 Milliarden Menschen in der Welt gibt, bei denen eine Versorgung mit Photovoltaiksystemen und Batteriesystemen kostengünstiger ist als ein Netzanschluss. Das ist heute immer noch so. Das sind so eher 2 bis 3 Milliarden Menschen, bei denen das der Fall ist. Und das führt dann auch weiter zum Thema, wie dezentral und zentral sollte Energieversorgung sein. Ich habe mich dann auch recht bald mit der Integration erneuerbarer Energien in Kommunen und Regionen befasst, immer im Rahmen von europäischen Forschungsprojekten zunächst und dann nach meinem Wechsel zur Baum Consult in München auch direkt bei der Beratung von Kommunen und Regionen mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, also ökologisch-sozialen Transformationsprozessen. Das waren damals erstmal noch Agenda 21-Prozesse ganz am Anfang. Dann sind es Prozesse zur Entwicklung von Energiekonzepten, Klimaschutzplänen und dergleichen. Das ist so ein Hauptstrang. Und parallel dazu hatte ich durchgängig in den letzten 32 Jahren immer auch Forschungsprojekte, bei denen es um die Entwicklung von Technologien ging. Da habe ich den Bogen einmal groß gespannt. Das ging mit Photovoltaik los. Ich hatte recht bald Windenergieprojekte dabei, verschiedene Anwendungen, zum Beispiel auch zur Meerwasserentsalzung. sehr viele Projekte im Bereich der Biomassenutzung, Biokraftstoffnutzung, Pflanzenöle, synthetische Kraftstoffe und dergleichen.
Und du hast gesagt, du hast Kommunen auch beraten. Und bei uns in München ist ja Photovoltaik auch immer ein Thema. Also vor allem der Tobi liegt ja allen in den Ohren, dass da viel mehr gemacht werden müsste und dass alles viel zu langsam vorangeht. Woran liegt es, meinst du?
Ja, denn München ist jetzt dann schwieriger Fall, sage ich jetzt mal so. München ist einfach eine sehr große Stadt. Man kann jetzt nicht so leicht einen Bürgerbeteiligungsprozess für eine Großstadt durchführen, wie man es bei einer kleinen Stadt machen kann oder nach einer kleinen Kommune, wo sich alle Leute kennen und alle zusammen in Bürgerversammlungen darüber debattieren können, welche Energieversorgung sie haben wollen. München ist einfach sehr groß. Die Stadtwerke München sind auch nicht aufgrund ihrer Größe wirklich ein Kommunalwerk oder Stadtwerk. Ja, es ist eher ein Energiekonzern. Insofern haben wir hier eine deutlich andere Situation vorliegen. Wir haben, was Photovoltaik betrifft, einfach auch im Durchschnitt höhere Häuser, sodass die verfügbare Fläche, die mit Photovoltaikmodulen belegt werden kann, pro Person etwas geringer ist, ja, als in kleineren Kommunen. Nichtsdestotrotz wäre hier ein erhebliches Potenzial zur Stromerzeugung in München gegeben, das noch nicht genutzt ist. Und ich glaube, da gibt es zum Teil mangelnde Informationen. Es gibt tatsächlich mangelnde Kenntnis bei den entsprechenden Handlungsträgern. Es gibt teilweise auch vielleicht den mangelnden Willen und denke wohl auch eine Konkurrenzsituation zwischen einzelnen oder kleinen Unternehmen, die Photovoltaikanlagen installieren wollen und den Stadtwerken München, die natürlich selbst Strom verkaufen wollen.
Und seit einigen Jahren sieht man auch viel mehr von diesen Balkonkraftwerken. Also die gibt es jetzt sogar in jedem Baumarkt schon zu kaufen. Wie schätzt du die denn ein?
Gut, also zunächst mal ist jede Fläche, die gut mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist, zu begrüßen. Wenn ein Balkonkraftwerk gut orientiert ist, hat man auch einen entsprechenden Ertrag. Durch die senkrechte Ausrichtung ist der Ertrag allerdings immer geringer als bei einem optimal ausgerichteten Solarmodul. Das ist durchaus etwa die Hälfte nur. Wenn man nach Ost-West orientiert ist, nach Süden, das ist, glaube ich, ein Minderertrag von 30%. Nach Norden sollte man das grundsätzlich nicht hängen, da kommt fast nichts herüber. Ja. Die Module sind eine sinnvolle Ergänzung. In der Summe tragen sie allerdings nicht sehr viel zur Energieversorgung bei. Also ihre primäre Funktion ist zunächst mal, die Stromkostenrechnung der Personen zu senken, die in den Wohnungen wohnen, und nicht so sehr einen großen Beitrag zur Stromversorgung zu leisten. Also da braucht man andere Photovoltaikanlagen, etwas besser ausgerichtet auf den Dächern, teilweise auch Fassaden, zum Teil auch Freiflächen, weil wir jetzt sehr schnell Photovoltaik ausbauen müssen.
Du hast das Stichwort Stromrechnung gebracht. Bei den erneuerbaren Energien kommt sehr schnell die soziale Frage auf. Können wir uns das leisten? Wer kann sich's leisten? Oder umgedreht, es gibt doch viele Menschen, die nicht die nötigen Mittel haben, um selbst zu investieren in eine Solaranlage. Sie haben auch Angst, dass das den Staat überfordert. Das ist eine Legendenbildung, oder?
Das ist eine Legendenbildung. Da müssen drei Begriffe auseinandergehalten werden. Die Stromgestehungskosten, diejenigen, die daran verdienen, an der Produktion von Strom. Also diese zwei Dinge zumindest. Und die Investitionskosten, also die Stromgestehungskosten, die Investitionskosten und die Frage, wer daran verdient. Die drei Dinge muss man beleuchten und in Zusammenhang setzen. Zunächst einmal ist die Stromerzeugung aus Photovoltaik und auch aus Windkraft die kostengünstigste Form der Stromerzeugung oder der Energieerzeugung überhaupt in den meisten Situationen. Es gibt wenige Situationen, in denen etwas kostengünstiger ist. Also das sind so 4 Cent pro Kilowattstunde, auf die man kommen kann bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen und bei Windkraftanlagen an Land. In einigen Situationen kommt man darunter noch. Bei Photovoltaik auf Gebäuden ist man schnell weiter oben, weil man höhere Planungs- und Installationskosten hat. So, das ist sind die Stromgestehungskosten, die man ermittelt mit Hilfe einer betriebswirtschaftlichen Rechnung, wo Investitionskosten, Betriebskosten reinfließen. Nun sind die Betriebskosten bei Photovoltaik sehr gering. Es sind vor allen Dingen Investitionskosten. Das heißt, derjenige, der oder diejenige, die in Photovoltaikanlagen investieren, müssen am Anfang viel Geld aufbringen. Und dieses Kapital muss da sein, das hat nicht jeder. Hat im Übrigen auch in den seltensten Fällen ein Stadtwerk. Also bei den Stadtwerken, die wir von der Baum Consult beraten, hören wir regelmäßig, dass die erforderlichen Investitionssummen für die ökologische Transformation, die wir in Projekten in der Beratung entwickeln, nicht von den Stadtwerken allein in vollem Umfang aufgebracht werden kann. Und da ist es gut, wenn Bürgerinnen und Bürger unabhängig davon auch noch investieren in die Anlagen. Ja. Das Dritte, was man sich anschauen muss, ist, wer verdient davon damit. Ja. Aktuell haben wir noch eine überwiegend zentrale Energieversorgung und auch Stromversorgung vor allen Dingen. Und die Anlagen sind zu einem großen Teil in der Hand von börsennotierten Unternehmen, die bei einer Projektplanung mit einer Eigenkapitalrenditeerwartung von typischerweise 15% in das Projekt hineingehen, sodass der gewichtete Kapitalzins, der anzulegen ist, im oberen einstelligen Bereich liegt. Man nimmt so 7%, 8% an. Und da bei Photovoltaikanlagen die Kosten, vor allen Dingen Investitionskosten am Anfang sind, schlägt dieser Kapitalzins voll durch. Und man hat, wenn eine Anlage von einem großen Investor betrieben wird mit einem gewichteten Kapitalzins von 7 oder 8 Prozent, durchaus fast doppelt so hohe Stromgestehungskosten, als wenn ein kleiner Investor investiert, ein Landwirt, eine Energiegemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern, die auch mal mit 1, 2, 3 Prozent Eigenkapitalrendite zufrieden sind, weil sie auf dem Sparbuch ja auch nicht mehr bekommen. Und dann ergibt sich ein niedriger, einstelliger, gewichteter Kapitalzins oder mittlerer Kapitalzins. Wenn man also jetzt die Energieversorgung bei dezentralen Energien, und bei denen geht das dann, in die Hand von kleinen Akteuren legt, werden erstmal die Stromgestehungskosten niedriger, und das ist sozial. Ja, wie man das dann den Einzelnen zukommen lässt, kann ich auch noch gleich drauf kommen. Es ist zunächst mal sozial, wenn dezentrale Akteure investieren und diese Anlagen besitzen und betreiben. Bei großen Akteuren, und dann machen auch übrigens auch eine große Zahl von Einzelpersonen Gewinne, ja, die sind nicht so hoch wie bei zentralen Akteuren, aber eine große Zahl von Personen verdient daran, während bei einer zentralen Versorgung einige wenige große Unternehmen und ihre Aktionäre daran verdienen. Also ist die dezentrale Versorgung, die mit Erneuerbaren möglich ist, auch sozialer.
Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wissen wollen, in 10 Jahren, wenn die Erneuerbaren nicht mehr bei 50-55% Anteil liegen, sondern vielleicht bei 80%, wird dann der Strompreis billiger, teurer oder bleibt er in etwa so?
Also die Stromgestehungskosten, die sinken weiter. Also Photovoltaik wird weiter günstig. Es werden auch neue Photovoltaik-Modultechnologien entwickelt, Perovskitzellen, organische Zellen. Also da gibt es ein Kostensenkungspotenzial. Es gibt vor allen Dingen auch das Potenzial, auf günstigere, breiter verfügbare Materialien noch zurückzugreifen. Damit werden auch die Kosten sinken. Die Frage ist oft damit verknüpft, dass sich viele vorstellen, man müsste gigantische Mengen an Energie speichern, wenn man alles mit Solarenergie oder Windenergie macht. Man muss Flexibilität in das System hineinbringen, das ist richtig, und einen Teil davon kann man mit Speichern lösen. Man kann aber sehr viel günstiger Flexibilität in einer erneuerbaren Stromversorgung bereitstellen, indem man die inhärenten Speicher von einigen Verbrauchern nutzt. Das ist zum Beispiel der Wärmespeicher bei einer Wärmepumpe. Dann läuft die Wärmepumpe, wenn Strom zur Verfügung steht, und füllt den Wärmespeicher. Die Wärme kann dann zeitversetzt genutzt werden. Beim Laden eines Elektroautos genauso. Das kann geladen werden, wenn Strom zur Verfügung steht oder günstig zur Verfügung steht, genutzt wird es später. Das Gleiche gilt für Kühlanlagen. Die Kühlanlagen müssen nicht unbedingt zu einer bestimmten Zeit laufen. Sie müssen schauen, dass das, was zu kühlen ist, in einem bestimmten Temperaturintervall gehalten wird. Und das ist auch dann möglich, wenn man die Kühlanlagen variabel fährt und vor allen Dingen dann in Zeiten, in denen Strom günstig zur Verfügung steht. Das sind alles flexible Lasten. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Möglichkeiten der flexiblen Erzeugung. Bei den Erneuerbaren sind das vor allem Biogasanlagen, die man sehr schnell anfahren und auch wieder herunterfahren kann. Und dann kommen wir erst zu den Speichern. Und die wichtigsten Speichertechnologien, die wir im Moment in der Marktreife haben, sind Batteriespeicher, Lithiumspeichersysteme. Das wird sich auch noch ändern, da geht die Entwicklung auch weiter. Und dann ist es Wasserstoff und wasserstoffbasierte Brenn- und Kraftstoffe, die man problemlos speichern kann. Vor allen Dingen synthetisches Methan, das man in großen Mengen in den vorhandenen Erdgasspeichern speichern kann. So, und wenn man jetzt eine Gesamtrechnung macht für ein vollständig erneuerbares Energiesystem in Deutschland oder in Europa, kommt man seit vielen Jahren zu dem Ergebnis, dass solch ein System kostengünstiger wäre als das, was wir im Moment haben. So, das ist die volkswirtschaftliche Rechnung. Jetzt ist dann noch die Frage, wie kommt das den Einzelnen zugute? Und da kommt es darauf an, wer diese Anlagen besitzt und betreibt. Und bei einer dezentralen Versorgung ist erstmal die Energiegestehung günstiger, das ist das eine. Und dann profitieren sehr viel mehr davon, das ist auch sozial. Und sie können sich eine Energiegemeinschaft zum Beispiel auch verabreden, dass der Energiepreis eine bestimmte Höhe hat. Sie können auch sagen, Haushalte, die wenig Einkommen haben, bekommen einen Sozialtarif. Das ist alles möglich.
Jetzt wohnen in München die allermeisten Menschen zur Miete in Mehrfamilienhäusern. Und sehr viele Menschen haben Probleme, sich diese teure Stadt zu leisten. Sie wohnen in Sozialwohnungen, kommen mit ihrem Einkommen gerade so zurecht. Das heißt, sie werden künftig auch nicht beteiligt sein an Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren, also weder Photovoltaik noch Wind. Sie bekommen einfach nur Strom geliefert über ihre Steckdose, entweder vom lokalen Anbieter, den Stadtwerken, oder sie suchen sich einen anderen Tarif aus. Diese Leute interessiert vor allen Dingen am Ende des Jahres, ist es teurer geworden oder günstiger geworden? Und du hast gerade gesagt, das System an sich könnte günstiger werden. Werden die richtigen Weichen dazu gestellt?
Teilweise. Eine Möglichkeit für Mieterinnen und Mieter in München ist jetzt, sich in Energiegemeinschaften zusammenzuschließen, aber nur innerhalb eines Hauses hinter dem Hausanschluss. Mehr lässt die deutsche Gesetzgebung noch nicht zu und damit bricht Deutschland EU-Recht. Es gibt zwei EU-Richtlinien, die vorschreiben, dass die Mitgliedstaaten Energiegemeinschaften zulassen müssen, die in einem gewissen räumlichen Umkreis Energie gemeinsam erzeugen, speichern, verbrauchen, untereinander austauschen und dann von Steuern und Abgaben für den selbst erzeugten und verbrauchten Strom befreit sind. Diese Möglichkeit muss geschaffen werden. In Deutschland ist diese Möglichkeit nur geschaffen hinter dem Hausanschluss und damit wird EU-Recht nicht voll ausgeschöpft, um nicht zu sagen, es wird gebrochen. Mieterstrom ist schon möglich. Es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, die das machen. Wenn also eine Hausgemeinschaft beschließt, im Haus Mieterstrom anzubieten, gibt es sehr, sehr viele Firmen, die das anbieten, die sich um alles kümmern, dann sinkt der Strompreis entsprechend. Und etwas, wo aber in Deutschland noch drum gekämpft werden muss, ist, dass die bestehenden EU-Richtlinien voll umgesetzt werden in nationales Recht. Das ist auch im Solarpaket 1 der Bundesregierung jetzt noch nicht vorgesehen. Ja, da bleiben die auch hinterm Hauptanschluss. In Frankreich, Italien ist das alles viel besser gelöst. Und dann könnte man zum Beispiel auf einer Quartierebene oder auf einer Stadtviertelebene Energiegemeinschaften betreiben und die haben dann günstigere Energie, weil sie lokal Strom eben austauschen und dann sind sie entsprechend von Steuern, Abgaben befreit oder sie zahlen entsprechend weniger.
Gibt es eigentlich verlässliche Zahlen, die beschreiben, was die Herstellung einer Kilowatt oder eine Umwandlung, es gibt ja keine Herstellung, wir sprechen ja von der Umwandlung, einer Kilowattstunde Strom eigentlich kostet, wenn man die verschiedenen Systeme miteinander vergleicht, zum Beispiel Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft und Atomkraft und Kohlekraft zum Beispiel. Das wäre doch mal interessant. Also angefangen vom Engineering bis zum Bauen, dem Betreiben und auch dann der Entsorgung, die ja bei der Atomkraft ja nach hinten offen ist. Gibt es da eigentlich Zahlen, dass man sagt, eine Kilowattstunde überschlagsweise kostet in der Sparte so und so viel, so und so viel und so und so viel?
Ja, die Frage ist nur relevant für die Solarenergie und für die Windenergie. Bei den fossilen Energien ist das so, die Energie wird nie zurückgeholt. Sie ist nicht erneuerbar. Bei der Windenergie ist es so, dass die Energie, die in die Produktion gesteckt wird, die ganze Vorkette eingerechnet in 3 bis 6 Monaten von der Windkraftanlage dann wieder produziert wird. Bei der Photovoltaik ist es im Bereich von 2 bis 3 Jahren. Photovoltaikanlage hält aber, die Module haltend mehrere Jahrzehnte, die Wechselrichter auch jetzt länger, ich würde mal so sagen, vielleicht 10 Jahre, da muss man den alle 10 Jahre mal austauschen. Also das Verhältnis ist sehr gut, dass die Anlagen produzieren erheblich mehr Energie, als in die Produktion reingesteckt worden ist.
Und wie ist es dann, es gibt ja immer wieder diese Nachrichten oder diese Gerüchte, dass die Entsorgung zum Beispiel bei Photovoltaik sehr problematisch ist. Was ist daran?
Das ist nicht richtig. Diese Entsorgungsketten stehen noch nicht, weil die entsprechenden oder stehen noch nicht in vollem Umfang. Sie stehen bei der Photovoltaik bereits recht gut. Man kann alles recyceln, ja, man kann viele Stoffe wiedergewinnen. Man kann im Übrigen auch jeden Typ von Windkraftanlage, den man jetzt errichtet, vollständig recyceln. Ja, und auch die, die jetzt bereits stehen. Nur sind diese Recyclingprozesse noch nicht im industriellen Maßstab umgesetzt. Aber die Prozesse, die man benötigt, die gibt es. Insofern stimmt dem eher nicht, dass es Teile von Windkraftanlagen gäbe, zum Beispiel, da wird von Windflügeln geredet, die man nicht vernünftig entsorgen könnte. Es ist in vielen Fällen kein wirkliches Recycling, es ist ein Downcycling, also bei Glasfaser oder bei Carbonfaser ist es eher ein Downcycling, man gewinnt die dann nicht wieder für die gleiche Verwendung. Ja. Es ist ein Downcycling, aber wie bei vielen anderen industriellen Produkten auch.
Und wie ist es bei den Rohstoffen, zum Beispiel bei den Photovoltaikanlagen, die dort verwendet werden? Wie schaut es damit aus? Wo werden die gefördert? Wo kommen die her? Was sind das hauptsächlich für Rohstoffe, die dort benötigt werden?
Also bei Photovoltaik-Modulen ist der Hauptbestandteil Silizium. Das Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdkruste und wird, weil man eine besonders reine Form benötigt, aus Quarzsand gewonnen. Da ist mir kein Engpass bekannt bei der Quarzsandherstellung. Es gab bei der Photovoltaik-Modulproduktion bei den verschiedenen Stufen der Wertschöpfung immer mal wieder in den letzten 20, 30 Jahren Engpässe. Ja, industrielle Weiterverarbeitungskapazitäten an irgendeiner Stufe der Wertschöpfung, sowas kommt vor beim schnellen Ausbau. Bei Quarzsand ist mir jetzt nicht bekannt, dass wir da an Grenzen stoßen. Dann braucht man Stoffe für die Dotierung der Solarmodule, also Fremdstoffe, das sind vor allen Dingen Bor, das ist Phosphor. Die Mengen, die man da benötigt, hat man auch in ausreichender Menge. Und dann braucht man zum Beispiel für die Kontaktherstellung Silber, da wird jetzt mit experimentiert, dass man andere Materialien, Aluminium zum Beispiel, nimmt. Was Aluminium ist das dritthäufigste Element der Erdkruste, also das ist dann auch der Engpass nicht so nah dran. Photovoltaikmodule enthalten weder seltene Erden, noch enthalten sie problematische Stoffe wie Kobalt. Es gibt einige Typen von Solarmodulen, die irgendwie Tellur und Selen enthalten. Das sind aber nicht die Module für die normalen Anwendungen, sondern für sehr spezielle Anwendungen.
Jetzt, bevor du diese ganzen spannenden und für uns wahrscheinlich existenziell in der Zukunft wichtigen Themen in Europa für uns vertreten kannst, steht ja die Wahl erstmal an. Es war ja früher über Jahre oder Jahrzehnte so, dass die Europawahl ja immer so als die unwichtigste Wahl betrachtet worden ist bei der allgemeinen Bevölkerung, in den Medien. Es gab ja den Spruch, in den 80ern, kann ich mich erinnern, hast du einen Opa, schicke ihn nach Europa. Da haben gerade die etablierten Parteien oftmals ihre ausgedienten Politiker dahin geschickt. Der Erfolg war ja dann auch nicht durchschlagend. Jetzt stellt sich aber dann auch für uns immer raus, wichtige Gesetzesnormen, die wir auch als Kommune hier durchsetzen müssen, Luftreinhalteplan haben wir jetzt seit ja gerade als wichtiges Thema auf dem Tisch, werden ja in Europa beschlossen. Jetzt stellen wir aber fest in diesem Wahlkampf, dass die europäischen Themen gar keine so große Rolle spielen, sondern ob man jetzt den Parteitag der CSU vom vergangenen Wochenende oder der FDP sich mal angeschaut hat, sind es sehr viele bundespolitische Themen, die da eine Rolle spielen. Wie siehst du das? Wie empfindest du das? Auch der Wahlkampf, der ja insgesamt, wenn man jetzt auch die Plakatierung oder die Medienpräsenz anschaut, noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Du als Kandidat, als einer der Spitzenkandidaten, wie beurteilst du das jetzt?
Ja, zunächst mal, ich bin noch nicht Opa, aber ich habe mehr als 3 Jahrzehnte berufliche Erfahrung, die ich im Europaparlament einbringen werde. Und das zu Kernthemen der ÖDP und zu Kernthemen, die auch auf europäischer Ebene verhandelt werden, nämlich erneuerbare Energien, Klimaschutz und so weiter. Es ist ein trauriges Phänomen, dass in Europawahlkämpfen regelmäßig bundespolitische Themen verhandelt werden. Ich habe da jetzt auch kein Patentrezept, wie man das verhindern kann. Ich persönlich lege bei mir im Wahlkampf sehr wohl den Akzent auf Themen, die auf europäischer Ebene relevant sind. Und da steht durchaus einiges an. Der Klimaschutz ist nicht nur eine Frage der Energie, sondern auch der Landwirtschaft. Und die gemeinsame Agrarpolitik wird in den nächsten beiden Jahren in Brüssel wieder verhandelt werden. Wir haben seitens der ÖDP ein sehr ambitioniertes Programm zur Umstellung. Das orientiert sich etwas an Forderungen der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Wir wollen bei der gemeinsamen Agrarpolitik die Ausgleichszahlungen der ersten Säule umgestalten, wegkommen von den reinen Flächenzahlungen hin zu einem Punktesystem, das Gemeinwohlleistungen belohnt und damit auch die kleinen, die bäuerlichen Betriebe ihnen mehr Geld zukommen lässt und den Druck des Wachsen oder Weichen von ihnen nimmt. Größere Betriebe können durchaus auch mit geringeren Ausgleichszahlungen dann leben. Wie hoch die dann sind jeweils bei Betrieb, hängt aber davon ab, ob Tiere artgerecht gehalten werden, ob die Schlagzahl so gehalten wird, dass hinreichend viel Büsche und Hecken, naturnahe Bachläufe in der Landschaft sind für den Artenschutz, ob Kohlenstoff in den Boden eingebracht wird durch Humusaufbau oder Pflanzenkohleanreicherung, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Also das sind alles Punkte, die wir bei der Gestaltung der Landwirtschaftspolitik, die in Europa in den nächsten zwei Jahren ansteht, einbringen können. Ich habe bereits gesagt, im Bereich der Energie ist eigentlich Europa weiter als Deutschland. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich ein Auge darauf haben, dass sich diese schon recht guten europäischen Richtlinien also positiv weiterentwickeln. Da könnte man noch ein paar Dinge hineinbringen, wie Gemeinwohlkriterien, noch mehr Akzent auf Dezentralität, bessere Vereinbarkeit mit dem Naturschutz und all diese Dinge. Es steht in den nächsten zwei, drei Jahren in Europa auch an die Verhandlungen über das Nachfolgeprogramm zu dem Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe, das im Moment läuft. Ich arbeite seit 37 Jahren mit Mitteln der Europäischen Kommission im Forschungsbereich, hatte sehr viele Kontakte mit der Europäischen Kommission, kenne diese Programme, habe ab dem zweiten Forschungsrahmenprogramm Anträge geschrieben und Projekte koordiniert. Ich werde da mich auch entsprechend einbringen, dass dieses Forschungsprogramm so gestaltet wird, dass es auf eine nachhaltige Zukunft ausgerichtet ist, zugunsten von vielen kleinen Akteuren und weniger zugunsten einiger weniger großer Konzerne.
Jetzt haben wir ja in unserer Recherche schon festgestellt, dass du schon seit einiger Zeit sehr gut unterwegs bist im Wahlkampf. Das zeichnet dich auch aus. Da gibt es in München auch bei den großen Parteien Kandidaten, die noch gar nicht so viel gemacht haben. Du machst das jetzt ja nur ehrenamtlich im Prinzip. Du bist ja noch nicht Mitglied des Europäischen Parlaments. Wie viele Stunden pro Woche investierst du momentan in den Wahlkampf?
Ich bin beruflich auf Halbzeit gegangen, um diesen Wahlkampf stemmen zu können. Und ich denke mal, ich habe jetzt so eine knappe Vollzeitstelle Wahlkampf. Ja. Aber ich habe es jetzt nicht genau durchgerechnet. Ja. Also da kommt einiges an Zeit zusammen. Sehr viele meiner Vorträge sind Fachvorträge. Vielleicht merkt man das im Moment auch gerade in der Art und Weise, wie ich die Themen darlege. Ich bin als Fachmann da im Wahlkampf unterwegs und versuche auch in meinen Wahlkampfvorträgen Informationen mitzugeben. Also jetzt nicht irgendetwas vorzugaukeln, wie toll ich bin, wie toll das sein wird, was ich machen werde. Das ist vollkommen nebensächlich. Ich möchte im Europaparlament etwas bewegen, hin zum Besseren. Dazu ist es notwendig, dass ich auf Erfahrungen verweise, die ich selbst gemacht habe, von denen ich Kenntnis habe. Es ist aber auch eine Möglichkeit, bei dieser Gelegenheit einfach grundlegende Informationen und Kenntnisse zu vermitteln. Das macht einen sehr, sehr großen Teil meines Wahlkampfs aus.
Ja, und bei der Europawahl im Juni dürfen erstmals auch Menschen ab 16 wählen. Es gibt jetzt aktuelle Umfragen, die davon ausgehen, dass ungefähr nur jeder Zweite zur Wahl gehen wird oder möchte. Hoffentlich lassen sie sich ja noch umstimmen. Aber das ist ja eigentlich jetzt auch eine Generation, die nicht unbedingt politikfern ist. Also die sind ja bei Fridays for Future aktiv, sind bei verschiedenen Demos immer dabei. Aber für die, also Parteipolitik beziehungsweise auch für Wahlen lassen sie sich noch nicht begeistern. Hast du eine Idee, woran das liegt und wie man dem vielleicht begegnen kann?
Und ich denke, die junge Generation ist nicht fundamental anders als andere junge Generationen davor. Also in meiner Jugend haben wir im Sozialkundeunterricht debattiert und der Sozialkundelehrer hat gelegentlich mal etwas eingeworfen und uns ansonsten üben lassen, konkret Politik zu betreiben, einfach im Klassenraum. Und das hat sich sicherlich auch ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Ich habe ja mich politisch angefangen, intensiver zu engagieren seit den Fridays for Future-Demonstrationen. Bin auch Mitglied bei Scientists for Future geworden, habe die Regionalgruppe München mit aufgebaut, habe Fridays for Future bei dem runden Tisch im Bayerischen Landtag begleitet, eben als Wissenschaftler auch, zusammen mit einem Kollegen von Scientists for Future, und sehr viele Vorträge gehalten, dann zum Klimawandel auch, ja. Und ich habe da eigentlich ein sehr großes Interesse an den Themen festgestellt und denke mal, die Corona-Zeit mit diesen sehr drastischen Lockdowns hat einfach die Möglichkeiten des Engagements doch sehr intensiv eingeschränkt, was zusätzlich nochmal zu einer Frustration geführt hat, zusätzlich dazu, dass sich am Regierungshandel nicht viel ändert. Ja, insofern sind die Demonstrationen kleiner, es sind vielleicht weniger Personen direkt engagiert, aber ich denke nicht, dass das politische Interesse an sich weg ist, sondern eher die Hoffnung, dass etwas verändert werden kann. Und dem wirklich entgegen, ich gehe besonders gerne in Diskussionen und Begegnungen mit Jugendlichen hinein. Ich habe einige in diesem Wahlkampf, Einladungen zu einer Schule oder ein Gymnasium war ich jetzt, das war ich am, in den letzten Tagen bei der Kolping-Jugend, beim katholischen Landvolk werde ich noch sein. Also zu diesen Veranstaltungen gehe ich sehr gerne und diese Diskussionen mit Jugendlichen sind mir vertraut. Ja. Also ich kann die Dinge, die ich zu sagen habe, einfach auch so runterbrechen. Ja. Und ja, leiste da mal meinen Beitrag für einen demokratischen Diskurs, der dazu führen sollte, dass wir ein Parlament haben in Brüssel, das von demokratischen Parteien dominiert wird und dass wir eine große Wahlbeteiligung haben, auch von jungen Menschen, die informiert in diese Wahl hineingehen.
Zum Abschluss eine Frage von mir. Du bist, hast ja gesagt, du bist vom Beruf Physiker. Eine Hilfswissenschaft in der Physik ist ja die Geisteswissenschaft Mathematik. Jetzt sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie viel Prozent die ÖDP erreichen muss, dass du mit Platz 2 in das Europäische Parlament kommst. Nachdem man nicht kumulieren und panaschieren kann, haben wir ja starre Listen. Und wie viel Prozent braucht jetzt die ÖDP, dass du uns vertreten kannst?
Ja, damit ich sicher reinkomme, braucht die ÖDP ungefähr 2% der Stimmen bundesweit. Aufgrund von Verschiebungseffekten, weil kleine Anteile von Stimmen einfach, die nicht bei einer Partei nicht für den nächsten Sitz reichen, dann auf die anderen Parteien verteilt wird, gibt es eine gewisse Unsicherheit. Das ist keine genaue Zahl. Es ist unter Umständen notwendig, mehr als 2% zu erreichen. Es kann aber ab 1,6% auch passieren, dass durch eine entsprechende Verschiebung von Stimmen, die an andere Parteien gegangen sind, dann 2 Sitze erreicht werden.
Ja, super. Mich hast du mit Mathe schon verloren, Hansi, aber alles gut.
Ja, und 2%, das muss man mal einordnen. 2% ist für die ÖDP schon eine Hausnummer, wenn man es bundesweit betrachtet. Aber wenn man unsere Bereiche beachtet, wo wir wirklich stark sind, wir stellen ja viele, viele Mandatsträger, ich glaube 400 sind es allein in Bayern, Bürgermeister, Gemeinderäte, Stadträte, da sind 2% ganz normal zu erreichen, ganz einfach zu erreichen. In München haben wir bei der letzten Kommunalwahl 4% erreicht, auch eine Wahl, wo es keine 5%-Hürde gab und wir schneiden immer da viel besser ab, wo es keine 5%-Hürde gibt, weil die Leute das Gefühl haben, sie bewirken damit ihrer Stimme was ja auch tatsächlich so ist. Also 2% ist nichts Utopisches und trotzdem müssen wir uns richtig reinhängen dafür.
Was dieses Mal halt auch neu ist sozusagen als Phänomen, ist, dass es noch viel mehr kleinere neue Listen gibt. Also die letzte Generation hat jetzt eine Liste, die sie zur Wahl stellt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist neu dabei. Also ich denke, dass das spannend wird, wie sich das tatsächlich dann in der Praxis dann auch wie es da ausschaut. In den Umfragen sind die ja teilweise sehr hoch eingeschätzt, teilweise noch nicht so ganz hoch. Aber ich denke, dass das gerade bei diesen neuen Listen dann spannend wird, wie es dann in der Realität auch ausschaut.
Also wir lagen bei einer Umfrage in den letzten 10 Tagen zwischen 1,5 und 2%.
Das klingt doch super.
Ja, dann unser Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem unsere treuen Fans, Katharina an erster Stelle genannt. Geht bitte zum Wählen, wählt die ÖDP, gebt eurem Herzen einen Stoß. Ihr habt ja gehört jetzt, was für tolle Fachleute wir haben. Und wir hoffen doch, dass die ÖDP oder die Themen, die wir vertreten, auch zukünftig in Europa mehr Gehör finden.
Genau, dann super. Nochmal vielen Dank, dass du da warst, Michael. Viel Erfolg auch für den Endspurt im Wahlkampf.
Vielen Dank. Heute Abend geht das weiter,
ja. Ja, super. Genau, und wenn ihr noch Ideen habt oder Anregungen oder euer Lob loswerden wollt, dann schreibt uns unter podcast@oedp-muenchen.de.
Und zu den Umlauten fällt mir heute einfach kein Spruch ein.